Das Fernsehen ist ja eigentlich voll und auch die Kinos sind voll. Der neue James Bond kommt ja jetzt mit einem Milliardenaufwand in die Lichtspielhäuser. Auf der anderen Seite hat nächste Woche, also jenseits der Fiktionalität und der möglicherweise auch dann ja Verherrlichung von Gewalt und Ästhetisierung von einer bestimmten Art von, ich will nicht sagen Kriminalität, aber ist das vielleicht doch die Aufgabe von Geheimdiensten, legal dann zu tricksen, zu täuschen, zu missbrauchen, Vertrauen zum Beispiel, zu stehlen und dann gegebenenfalls auch für eine Mission zu töten? Wenn man dann in den richtigen Bereich guckt, und das macht ein Dokumentarfilm, unter anderem koproduziert von Arte und dem Mitteldeutschen Rundfunk, nämlich dieser szenische Dokumentarfilm Erich Mielke, Meister der Angst.
Ihr macht das, was richtig ist für die Staatssicherheit. Ihr macht das, was die Partei von der Staatssicherheit fordert und gar nichts anders.
Die Stasi hat bewusst Angst geschürt. Sie wollte, dass man denkt, dass man verfolgt ist. Mielke hat das schon repräsentiert, aber eigentlich kannte man ihn nicht.
Mielke war ein rotes Tuch für den Westen. Ne? Mit dem Mauerdruck Mielke, Mielke, Mielke war der schlimmste Mann, der Schlechter, und der hatte Blut an den Händen.
Wenn ich meinen Willen bekommen hätte, ja, dann würde es die DDR heute noch geben. Angst? Was wissen Sie denn von Angst?
Erich Mielke, Meister der Angst, keine Fiktionalität, wie wir wissen, hier in diesem Dokumentarfilm mit szenischen ja, Mitteln ergänzt, was an dokumentarischen nicht vorhanden ist, ein probates Mittel in der Dokumentarfilmproduktion heutzutage. Erich Mielke, Meister der Angst, hat nächste Woche Premiere und zwar im Berliner Spy-Museum. Das ist da am Potsdamer Platz, Leipziger Platz, dieses Areal. Und ich konnte vorab mit Joachim Thomas sprechen. Er ist Geschäftsführer der Welt der Spione GmbH und Direktor des Berliner Spy-Museums und ihn fragen, ob nicht aus seiner Kenntnis heraus das, was James Bond vermittelt, ja dann doch vielleicht eine Verfälschung der Wirklichkeit ist, weil Spionage per se antihumanistisch ist?
Das ist per se antihumanistisch, aber ich möchte es nochmal zurückführen, wenn wir über Spionage reden und uns fragen, welche menschliche Grundeigenschaft liegt dem denn zugrunde? Dann kommen wir auf das Thema Neugier. Und ich denke, niemand von uns kann sich von einer Neugier freimachen, wenn wir irgendwo an einer Tür vorbeigehen, die normalerweise geschlossen ist und sie steht ein bisschen offen. Ich glaube, wir schauen alle mal kurz hinein. Und das zweite zentrale Thema ist Sehen und gesehen werden. Wir beobachten doch permanent, und wir werden permanent beobachtet. Und wenn wir heute digital über eine Big Data reden mal wieder auf das Thema sehen und gesehen werden beobachten, unsere eigene Big Data befindet sich doch in unserem Kopf. Und alles, was wir beobachten, wird zu einem Bestandteil unseres Wissens und unseres Gedächtnisses und unserer Handlungsmaximen. Das, was wir denken und das, was wir tun, durchläuft diese Big Data und bestimmt uns in einer Art und Weise, die wir uns manchmal auch gar nicht wirklich bewusst machen. Das ist vielleicht auch gut so. Insofern ist Spionage nicht vor dem Hintergrund, dass der Zweck alle Mittel heiligt, zunächst einmal auch objektiv und wertfrei zu betrachten. Denn natürlich kann der Ansatz zur Spionage auch ein positiver sein. Den Versuch zu unternehmen, etwas Schlimmes zu verhindern, etwas herauszufinden, was einen sonst bedroht und auf diese Art und Weise Menschen zu beschützen, Dinge zu schützen, die schützenswert sind, weil wenn sie öffentlich würden, anderen zugänglich wären, in deren Händen sie wiederum vielleicht Unheil stiften könnten. Ein extrem vielschichtiges Thema.
Wie definieren Sie eigentlich Spionage in Ihrem Museum? Ist das ein Begriff, der, ich sag mal, konstant einfach nur das ausdrückt, was man nicht preisgeben will und trotzdem erforscht wird?
Also die Spionage hat natürlich die unterschiedlichsten Ausformungen, von der politischen über die militärische bis hin zur Wirtschaftsspionage, Spionage im persönlichen Bereich, die Mittel, die in der Spionage zum Einsatz kommen, von technischen Hilfsmitteln bis hin zu dem Einsatz von Giften oder zur Honey Trap, das heißt Dirnen und Romeos, die in der Spionage eingesetzt werden, die reale Welt der Spionage und die fiktionale, die wir dann in den Bond-Filmen finden. Aber der Ansatz, den Sie gerade formuliert haben, denke ich, ist schon genau der richtige. Und genau das zieht sich auch wie ein roter Faden durch die Zeitgeschichte der Spionage. Wenn ich vorhin von dieser menschlichen Grundeigenschaft gesprochen habe, dann erklärt sich fast von selber, dass es Spionage gibt, seit es Menschen gibt. Und die wird es wahrscheinlich auch geben, solange es Menschen gibt. Der rote Faden ist dann diese enorme Kreativität, mit der Menschen auf der einen Seite versuchen, Dinge zu verbergen und auf der anderen Seite versuchen, Dinge herauszufinden, die andere verbergen wollen. Und die hohe Kreativität, mit der Menschen versuchen, Hilfsmittel zu entwickeln, um Dinge zu verbergen oder auf der anderen Seite auch Hilfsmittel zu entwickeln, um verborgen gehaltene Dinge zu entdecken, aufzudecken. Und genau auf dieser Zeitachse muss man eben auch dann die jeweiligen Hilfsmittel immer der jeweiligen Zeit zuordnen. Das heißt, wenn wir aus der Zeit des Kalten Krieges zum Beispiel im Museum vor einem Exponat stehen, einer Kamera, die in einem BH verbracht war oder in einer Gießkanne, dann stehen wir heute aus dem Blickwinkel des digitalen Zeitalters vor diesem Instrument, vor dieser Kamera und sagen, das ist eine relativ große Kamera. Im Kontext der Zeit war das ein kleines Wunderwerk der Technik.
Was halten Sie denn von meiner Arbeitsthese, dass es heute sogar öffentliche Geheimdienste gibt oder, sage ich es mal ein bisschen neutraler, öffentliche Nachrichtendienste wie Google zum Beispiel, die Informationen herausfinden über uns, die wir gar nicht verbergen wollen können, weil wir noch gar nicht wissen, dass wir diese Informationen in uns tragen. Also wenn Unternehmen wie Amazon schon wissen durch Algorithmen, dass wir etwas bestellen, wo wir es noch selber nicht wissen, ist das aus Ihrem Verständnis heraus nicht dann vielleicht doch auch Spionage?
Jetzt führen Sie mich genau in die Ecke, in die ich als Direktor des Museums mit der Grundaussage des Museums, nämlich objektiv sein zu wollen und nur zu erzählen, genau nicht kommen möchte, weil Sie wollen mich verleiten zu einer wertenden Einschätzung. Das tue ich nicht.
Nein, das ist eine Einordnung, ob Sie das zum Beispiel in Ihrem Museum zukünftig berücksichtigen müssen, weil das auch eine Form der Spionage ist, nämlich der Kundenspionage oder des Abgreifens von Daten, die wir nicht preisgeben wollen, weil wir gar nicht wissen, dass wir diese in uns haben.
Das ist genau der Punkt. Es ist ein Sammeln von Daten und das ist eben auch der entscheidende Unterschied zwischen dem Sammeln von Informationen in der Vergangenheit und dem Sammeln von Informationen heute. Heute geht nichts verloren, sondern alles ist auf immer und umfänglich verfügbar. Thema Big Data. Ob es ein Ausforschen ist oder ob es nicht vielmehr auch ein Stück weit an uns liegt, uns intensiver damit zu beschäftigen, was wir da eigentlich tun und was wir da von uns preisgeben, das ist eine berechtigte Frage und da versuchen wir schon auch aufzuklären und da wieder objektiv darauf hinzuweisen, dass da gesammelt wird. Wir haben eine Station im Museum, die beschäftigt sich mit Max Schrems, diesem Wiener Studenten, der etwas getan hat, was jeder von uns tun kann. Er hat an Facebook geschrieben und hat gesagt, schickt mir mal alles, was bei euch über mich zu erfahren ist. Und dann hat er 1200 eng beschriebene Seiten zurückbekommen. Und dann hat der Max Schrems etwas getan, was auch von uns keiner tut. Er hat die durchgearbeitet. Und hat dann aus seiner Sicht Verstöße gegen bestehende Gesetze, Datenschutzrichtlinien und Ähnliches festgestellt. Und hat im Moment 25 Klagen gegen Facebook laufen. Vor ungefähr knapp drei Wochen, und auch das hat mit Max Schrems zu tun, weil das die Folge einer seiner Klagen war, hat der EuGH ein grundsätzliches Urteil gefällt zum Thema Safe Harbor. Es gab eine Vereinbarung dahingehend, dass die USA als unter datenschutzrechtlichen Bestimmungen, Betrachtungen als ein sicherer Hafen galt und Facebook dementsprechend auch nach europäischem Recht Daten in die USA transferieren konnte. Dieses Safe Harbor Abkommen ist durch den EuGH gekippt worden. Hochspannende Themen, die genau an der Schnittstelle dessen sind, was Sie gerade thematisiert haben.
Joachim Thomas, er ist Geschäftsführer der Welt der Spione GmbH und Direktor des Berliner Spy Museums, das am 5. November ja sozusagen der Ort der Berlin-Premiere ist für den Mielke-Film Ich habe die Gelegenheit, unter 0331 70 99 111 ein Kombi-Ticket zu verlosen, Besuch des Museums am Leipziger Platz 9, Filmvorführung und das Podiumsgespräch anschließend nach der Premiere mit Regisseur Jens Becker, Produzent Gunnar Dedio und Mieke Darsteller Kaspar Eichel. Und wer also gerne hingehen will, 18.30 Uhr am 5. November, die Kontrolllampen blinken. In der Zeit gebe ich Ihnen erstmal noch einen Tipp und dann werden wir sehen, wer gewonnen hat hier.
Radio 1, der Tipp.